Und vom Salomo heisst es, er war der weiseste Mensch gewesen, der je auf dieser Erde gelebt hat. Und das muss ich mal zeigen lassen. Also der weiseste Mann, wir kommen dann noch darauf, ich lese irgendwann einmal dann noch still, wo das dann gesagt wird. Und er war dazu ein Diplomat gewesen. Er war kein Kriegsherr gewesen, wie sein Vater David. Er war Diplomat gewesen. Er war ein Händler gewesen. Wir können sagen, ein Handelsgenie. Also der Mann erwirtschaftet hat durch Handel, das ist also enorm. Dann war er auch ein Sammler gewesen und ein Kunstmäzen. Er hat da mega Zeugs gesammelt. Und besonders ist gewesen, Gott hat jetzt der Salomo schon vor seiner Geburt als Thronfolger bestimmt. Er hat schon vor seiner Geburt seinen Namen, ihm den Namen schon gegeben, also den Namen festgelegt im Voraus, hat ihm auch eine Herrschaftszeit von Frieden und Ruhe hat er ihm verheißen. Und wir lesen das mal zusammen. Bitte, wenn die Bibel dabei haben, dürfen das gerne mal aufschlagen. Vieles würde ich einblenden, aber so ein, zwei Stellen fände ich noch schön, wenn wir zusammen lesen würden. Dass die auch die Bibel, die dabei haben, sagen, das hat sich überhaupt auch gelohnt, um sie mitzunehmen. Und die anderen dürfen auch zuhören dann. Also 2. Chronik 22. Excuse, ja, 1. Chronik 22. Ich muss schon schauen, ob das stimmt. Genau. 1. Chronik 22, Verse 9 und 10. Da heißt es, also Gott sagt dem David, siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum. Oder das Friedensreich. Ruhe und Frieden ringsum. Das Friedensreich. Denn Salomo wird sein Name sein und Friede und Ruhe werde ich Israel geben in seinen Tagen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und er soll mir Sohn und ich will ihm Vater sein. Und ich werde den Thron seiner Königsherrschaft über Israel festigen für ewig. Wir wissen in der Geschichte, kein König hat weniger Krieg gehabt als der Salomo. Gott hat wollen, dass er ein Friedenskönig ist. Und Salomo kommt vom Hebräischen Shlomo und heisst der Friedliche. Gott hat für den Salomo und sein Volk eine Friedenszeit vorgesehen. Jetzt kann man sich auch fragen, ja, warum denn eigentlich? Und die Antwort ist extrem einfach. Es heisst im 2. Salomo 12, 24, und der Herr liebte ihn. Also er hat über den Salomo das gesagt, und der Herr liebte ihn. Gott hat den Salomo geliebt. Und das war der Grund gewesen. Was für eine gewaltige, gute Ausgangslage für den Salomo und für sein Volk. Übrigens, als Friedenskönig ist der Salomo auch ein Bild für den Messias, für Jesus Christus, der grosse Friedenskönig, der Friedensherrscher im tausendjährigen Reich, der dann mal wird anbrechen auf der Erde. Also er ist ein Bild, oder? Ganz, ganz klar und hell. Unter dem David und dem Salomo hat das Reich von Israel die grösste Ausdehnung erreicht. Hat nachher ist niemand so gross gewesen. Und wir sehen das da auf der Karte, das ist vielleicht für euch ein bisschen weiter weg, aber so ein bisschen die groben Formen sehen wir von unten da im Süden bis ins Rote Meer runter, dann Grenzen zu Ägypten, Philister haben sie als Vasalen gehabt, Edom, Moab, Ammon, Aram, also Syrien, bis da in Norden auf, alles ist Reich vom Salomo gewesen. Und er hat da die gelben, eingezeichneten Flächen, das sind Vasalenstaat gewesen. Die sind dem Salomo untertan gewesen. Sie haben diese Tribut zahlen. Er ist quasi Regent gewesen, über die Länder. Und es heisst dann auch im 1. Könige 5,5, und Juda und Israel wohnten in Sicherheit. Jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum von Dan, das ist ganz im Norden, bis Beersheba, das ist ganz im Süden. Alle Tage Salomos. Und das ist so ein bisschen ein Bild für, also gerade unter dem Weinstock und unter dem Feigenbaum, ein Ausdruck für Sicherheit, für Wohlstand, für, ja, für Frieden. Das ist ein Bild. Es hat nicht jeder einen eigenen Weinstock gehabt von ganz Israel und ist dann nicht darunter gehockt, wirklich. Das ist einfach ein Bild, wo sicher viele Weinstöcke und Feigenbäume gehabt haben. Und was aber da, was ich schon interessant finde, schaut mal, da steht, und Juda und Israel. Das wird da schon auseinandergenommen. Wo ist ein Land noch? Es wird dann, unter dem Sohn von Salomo wird dann das Reich geteilt. Aber da, schon da, ist interessant. Wir haben nämlich vorher schon gemerkt, dass es diverse Spannungen gegeben hat, haben wir auch die letzten paar Mal schon gehört. Also, der Salomo war ein gewiefter Diplomat gewesen. Und so hat er schon bald nach seiner Thronbesteigung, hat er die Tochter vom Pharao aus Ägypten geheiratet. Und politisch gesehen, ist das ein Geniestreich gewesen. Weil, das hat sein Reich abgesichert. Ägypten war enorm stark hier, ein starker Verbündeter, der dann die andere Macht wie abgehalten hat von Israel. Aber geistlich war die Ehe verheerend gewesen, weil sie ist vom Gesetz Gottes her verboten gewesen. Er hätte eine Frau heiraten aus dem Volk Israel. Und im Prinzip liegt da eigentlich schon mangelnder Glaube an Gott vor. Er setzt sein Vertrauen im Blick auf die Staatssicherheit, nicht allein auf Gott, sondern schon an Gott, aber eben auch seine diplomatischen Finesse. Er hat auch noch diverse andere solche Ehen geschlossen. Und wir werden es auch noch sehen, am Schluss hat er 1000 Frauen gehabt. Also das ist ja 300 Frauen und 700 Nebenfrauen. Stell dir das mal vor. Also das ist ja also wirklich Wahnsinn. Ich weiss nicht, ob er alle Namen gewusst hat. Genau. Aber es ist interessant, er ist jetzt ganz am Anfang von der Berichterstattung über Salomo und bereits ist er auf einem falschen Weg. Also er hat schon einen Weg, der wegführt von Gott. Auch wenn man es nachher nicht gemerkt hat, dass etwas passiert wäre, aber er ist bereits eigentlich auf dem falschen Weg. Und ich habe gedacht, manchmal geht es uns ähnlich. Dass bei uns schon früh irgendwo im Kleinen etwas anfängt, was eigentlich nicht gut ist. Und dass man da wie auch, ja, das beachtet und nicht denkt, ja, ist nicht so schlimm. Und dann gewöhnt man sich dran und dann werden die Wege breiter und irgendwo auch ein bisschen heikler mit der Zeit. Also, beim Salomo hat es ganz banal ausgesehen. Hat ihm ja niemand gesagt, oh, das darf gar nicht. Aber wir wissen dann, oder wir werden es dann sehen, wie es rauskommt. Dann das zweite ist die Weisheit. Vorerst, wie gesagt, war es scheinbar kein Problem gewesen und er hat Gott dient. Er hat in Gibeon Gott Opfer gebracht, ist mal bewusst Schlachtopfer darbringen. Und interessant ist ja, dass Gott ihn jetzt immer noch gesegnet hat. Trotzdem, dass er eigentlich schon auf einem Weg war, also ganz am Anfang, wo eigentlich nicht gut ist. Und es ist auch bei uns so, was ich schon gestaunt habe, wie Gott Gemeinde segnet, wie Gott unsere Gemeinde segnet, obwohl wir Schieflage haben. Denke ich, wir Schieflage, wow. Das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, aber es gibt keine Gemeinde, die keine Schieflage hat. Jede Gemeinde hat Schieflage. Und Gott wirkt durch Gemeinden, wo man manchmal vielleicht sogar denkt, ui, nein, Gott wirkt. Und das ist auch schön, oder? Das würde hätte bei uns schon längstens aufgehört wirken, in unserem eigenen Leben. Und beim Salomo hat er auch weitergewirkt. Und dann ist ihm Gott in Gibeon erschienen, nachdem er die Schlachtopfer verbracht hat, in der Nacht, und hat zu ihm geredet und hat gesagt, bitte, was ich dir geben soll. Lago mia, das sei Gott. Stell dir mal vor, Gott würde es zu dir sagen. Marcel, bitte Gott und er wird dir geben, was du willst. Diana, oh, weißt du, wie du, jetzt kannst du mir überlegen, ja, ein Berg voller Gold oder irgendwie so. Boah, ich weiß auch nicht. Mega. Und der Salomo, das war ja noch nicht so steinreich wie nachher, oder? Klar, das war schon reich, aber noch nicht so mega. Und dann sehen wir, was er erbeten hat, 1. Könige 5,9. So gib denn, sagt der Salomo, deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Ein hörendes Herz, also Weisheit, Verständnis, hat der von Gott erbeten. Und das hat Gott angefallen. Weil es Salomo nicht um Reichtum und Ehre gebeten hat und ein langes Leben, sondern um Weisheit für sein Amt, für seinen Dienst als König. Und Gott hat ihm Antwort gegeben und gesagt, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Und weil der Salomo so demütig war, hat Gott ihm obendrauf gerade noch Reichtum und Ehre geschenkt. Also das ist enorm. Und außerdem soll er auch noch ein langes Leben empfangen, sofern er Gottes Gebot würde befolgen. Leider ist es dann nicht eingetroffen. Der Salomo ist nur etwa 60 geworden. Das ist jetzt nicht gerade jung, aber ist auch nicht uralt. Ja. Und Salomo, seine Weisheit hat dazu geführt, dass er 3000 Sprüche verfasst hat und 1005 Lieder geschrieben. Das ist jetzt eine lustige Zahl, aber es ist einfach so 1005 Lieder. Und die sind jetzt zum Teil überliefert in der Bibel. Zum Beispiel in den Psalmen, in den Sprüchen, im Hohelied, im Buch Prediger, dort sind die Lieder und die Sprüche drin. Und seine Weisheit hat sich auch gezeigt in mega krassen Gerichtsurteilen, wo menschlich sehen, was machst du jetzt da? Und Gott hat ihm die Weisheit gegeben und er hat so Gericht gesprochen, dass die Leute total verblüfft gewesen sind. Und seine Weisheit ist auch zum Ausdruck gekommen in der Organisation von seinem Hofstaat. Der hat den Hofstaat von David nochmal enorm weiterentwickelt. Die Weisheit ist auch zum Ausdruck gekommen in seinem immensen Reichtum. Und das ist alles zusammen so ein aussergewöhnliches Paket gewesen, dass sich sein Ruf weit in andere Länder verbreitet hat. Und es heisst dann im 2. Chronik, und ich denke, das wäre jetzt auch nochmal eine Stelle, wo wir können aufschlagen können. 2. Chronik 9, Vers 2. 2. Chronik 9, Vers 2 und nachher noch 5 und 6. Da steht: Und die ganze, das ist jetzt ein Vers, der nicht drin, wo ein anderer ist, aber so einleitend. Es heisst: Und die ganze Erde suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hatte. Das ist im 1. Könige 10, steht. Also, sind von weit um, sind Leute gekommen, eine Königin, wie die Königin von Saba zum Beispiel, ist angereist, weil sie hat mit eigenen Augen gesehen, ob das wirklich stimmt. Da hat man die grösste Geschichte erzählt. Also normalerweise hat man es immer noch krasser erzählt, als es war. Und das sage ich jetzt darum, weil ich nachher noch hören, was die Königin von Saba gesagt hat. Und Saba, das war im Südwesten von Saudi-Arabien gewesen. Also das ist nicht gerade am Weg gelegen. Und der Salomo hat ihr alle Fragen beantwortet. Das lesen wir dann Vers 2, eben von 2. Chronik 9, was dann heisst: Und Salomo beantwortet ihr alle ihre Fragen. Nichts war vor Salomo verborgen, das er nicht hätte beantworten können. Nichts. Und die Königin ist ja eine gewesen, die hat Ratgeber gehabt, die hat weise Leute um sich herum gehabt, die hat schon viele Fragen können stellen. Und die Frage, die sonst niemand können beantworten, der Salomo hat alle können beantworten. Und im Vers 5 heisst es dann weiter, dass die Königin total außer sich geraten ist über die Weisheit. Und sie sagt dann da, ihre eigenen Worte: Das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich habe ihren Worten nicht geglaubt, bis sie hat ja gewusst, die übertreiben ja immer. Das ist immer das Gleiche. Ich habe ihren Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine eigenen Augen es gesehen haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden von der Größe deiner Weisheit. Du hast die Kunde, die ich gehört habe, übertroffen. Also die Königin, die ja selber schon mega viel gesehen hat und selber reich war, die hat es fast umgehauen. Das ist unerhört, was das mit der gemacht hat. Also das ist ein Ausdruck von der Weisheit, die er hatte. Und dann, um sein Land optimal zu regieren, hat er sie 12 Bezirke eingeteilt. Und jeder Bezirk ist regiert, also nicht regiert, verwaltet worden von einem Statthalter. Und jeder Statthalter hat mit seinem Bezirk müssen einen Monat im Jahr Versorgung vom Salomo und seinem Hofstaat, also von seinem Bedarf abdecken, was Essen, was sie hatten. Und jetzt würde ich euch sagen, was die pro Tag gegessen haben. Der Hofstaat, also man kann sich das ja wirklich fast nicht vorstellen. Ja, wir müssen mal hören da. Es heisst da, sie haben pro Tag gegessen 30 Sack feinstes Mehl. Also sie haben natürlich das nicht einfach so gegessen, weil es wäre trocken. Die haben mit dem Brot gemacht und Gebäck. 60 Sack anderes Mehl, also 90 Säcke. 10 gemästete Rinder. 20 Weiderinder, 100 Schafe pro Tag. Dazu Hirsche, Gazellen, Rehe, gemästetes Geflügel. Also das ist Wahnsinn. Also ich weiss nicht, Weight Watchers hat Hochbetrieb gehabt dort, glaubst du? Dass die alles, also das müssen so viele Leute gewesen sein. Ein riesen Apparat, der aufgebaut hat. Dann weiter, unter dem Salomo hat es eine rege Bautätigkeit gegeben. In jedem von den 12 Bezirken hat es einen Amtmann gehabt, der ist zuständig gewesen für die Organisation von der Fronarbeit in den Steinbrüchen. Der ist, eben, er ist halt Tau gewesen. Der hat die Schätze rausgeholt aus dem Boden. Der hat Kupfer abgebaut, Eisen abgebaut, Erz. Und hat dann auch Schmelzöfen gebaut, um das verarbeiten, das, was aus der Kupfermine und diese Mine rausgeholt worden ist. Er hat auch Befestigungen gebaut für mehrere Städte. Er hat Städte, also gesichert, abgesichert, ausgebaut. Im Süden zum Beispiel hat er noch den Hafen gebaut. Da unten, in, das muss ich gerade lesen, in Ezion Geber. Das ist am Roten Meer. Und zwar hat er eigentlich im Roten Meer einen Hafen gehabt und ein Mittelmeer. Das war natürlich fürs Handeln enorm wertvoll gewesen. Zwei Bauten stechen besonders raus, aus allen anderen. Nämlich der Tempel, den er gebaut hat, und der Königspalast. Für den Tempel hat er 7 Jahre gebraucht und für den Königspalast 13 Jahre. Und ich weiss nicht, ob der Königspalast einfach grösser war, aber vielleicht hat er einfach auch mehr Leute eingesetzt beim Tempel. Das könnte man gut vorstellen, dass darum der Königspalast länger gegangen ist zum Bauen. Wir werden dann in 2 Wochen mal den Tempel ausführlich anschauen. Einerseits das Bauen, aber auch dann der Tempel überhaupt. Was gehört dazu? Was steht wo? Und warum steht es dort? Beziehungsweise nicht unbedingt, warum steht es dort, aber auch, was bedeutet es? Und ich habe es auch spannend gefunden, das mal ein bisschen anzuschauen. Und ich denke, das gibt es vielleicht einmal ein bisschen Nähe, wenn man da gewisse Sachen dann liest in der Bibel und plötzlich kann man es verbinden mit einem Bild, das wir gesehen haben, also eben 2 Wochen, und irgendwie checken, aha, das ist ja die Bedeutung. Also ich hoffe schon, dass das dann auch etwas bringt für das Bibelstudium. Dann, um dem gewaltigen Bauvolumen Herr zu werden, hat er alle Kananiter, die im Land gewohnt haben, zu Zwangsarbeiter gemacht. Dann, nächster Punkt, Reichtum. Salomo ist steinreich geworden. Er hat zum Beispiel 12.000 Ross gehabt, heisst es. Und das ist damals ja extrem viel gewesen. Weil Ross ist nicht unbedingt das Tier gewesen, das dort in dem Bereich da weit verbreitet war. Aber er hat viel, eben 12.000 gehabt. Aber auch mit dem hat er sich am Gesetz von Gott widersetzt. Weil es hat ein Gesetz gegeben über den König, das früher gegeben war. Das steht im 5. Mose 17, dort heisst es, der König soll sich nicht viele Pferde anschaffen. Und der Salomo ist einfach drüber weggegangen. Dann hat er jedes Jahr 25 Tonnen Gold eingenommen. 25 Tonnen Gold. Boah. Einfach jedes Jahr. 4x40 oder so. Gut, ich weiss nicht, wenn's, ob es schon im ersten Jahr angefangen hat. Vielleicht nicht gerade, aber dann gleich. Und er hat so viel Gold gehabt, dass er dann, ja, was mache ich jetzt mit dem vielen Gold? Er hat dann einmal 500 Schild herstellen lassen aus Gold. Also, Schild. Mit denen kriegt man sonst. Und er hat es dann aufhängen lassen. 500 Stück, die sind später geraubt worden schon, das ist im Sohn. Die sind schon gestohlen worden dann. Von, ich weiss nicht mal, vielem Volk. Das kriegen wir jetzt 4 Wochen. Dann, sein riesiger Thron aus Elfenbein ist mit Gold überzogen gewesen. Elfenbein, Gold. Links und rechts vom Thron hat er einen geschnitzten Leu gehabt. Es hat so viel Gold gehabt zu dieser Zeit im Land, dass Silber fast nicht mehr wert war. Das ist eigentlich, wo? Was wollen wir mit Silber noch? Dann die Handelsschiffe haben sie neben Gold und Silber auch Elfenbein gebracht, auch Affen, wie auch Pavianen, die speziell erwähnt werden. Und das heisst, so war der König Salomo grösser als alle Könige der Erde an Reichtum. Also zu dieser Zeit hat es keinen König gegeben auf der ganzen Welt, der reicher war. Obwohl ja Israel eigentlich auch nicht so gross ist. Und doch hat da die grossen Reiche, die dort gehört, keiner ist reicher gewesen. Aber, und irgendwann muss ich sich hören, aber der luxuriöse Lebensstil von Salomo in der Regierung hat eine hohe Besteuerung vom Volk zur Folge gehabt. Und der J.R. Lambie, der hat dann das gesagt: Die Besteuerung muss erdrückend gewesen sein und mit all diesem orientalischen Glanz und Luxus lag darin schon der Niedergang. Salomo war der jüdische Louis XIV. Oder der Sonnenkönig von Versailles. Ja dort, also der ist ja durchgeknallt von lauter Pomp und Glanz. Also das alles hat zu einer wachsenden Unzufriedenheit geführt. Und jetzt müssen wir daran denken. das haben wir auch gesehen vor ein paar Mal, dass der Saul, also der Grossvater vom Salomo, der Saul und der Jonathan, sind dort mal die einzigen beiden gewesen, die ein Schwert aus Eisen hatten in dem Land. Sonst ist nichts tätig gewesen, kein Metall, nichts. Und jetzt, zwei Generationen später, der Luxus-Pump-Staat. Also es war eine gewaltige Entwicklung gewesen. Und das ist aber auch schwer auf den Schultern der Steuerzahler gelastet. Nach dem Bau vom Tempel und vom Palast ist dann dem Salomo der Herr zum zweiten Mal übernatürlich begegnet. Und es heisst dann, dass ihm Gott es wieder Verheißung erneuert hat, dass er sein Königtum würde festigen, wenn er in der Ordnung von Gott bleiben würde. Aber dämal, das hat er mir schon letztes Mal gesagt, aber dämal ist noch ernste Warnung dazugekommen, nämlich wenn er oder seine Nachkommen nicht in den Gebot von Gott bleiben, wenn sie sich von Gott abwenden, dann würde Gott den Tempel zerstören lassen und Israel aus dem Land ausrotten. Und leider hat der Salomo die Warnung nicht beachtet. Und trotz seiner von Gott geschenkten Weisheit ist er am Schluss von seinem Leben von Gott abgefallen. Und somit kommen wir jetzt auch zum tragischen Ende von seinem Leben. Wir lesen nochmal eine Stelle, die letzte Stelle, 1. Könige 11. Ihr könnt vielleicht nochmal aufschlagen, 1. Könige 11. Vers 1 bis 4. Und da wird es beschrieben, wo eben der Abfall dann wirklich offensichtlich worden ist. Da heißt es, der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonitische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen. Also eben, sie nicht heiraten. Und das war der Grund, weil die voller Götzendienst waren. Dass Israel geschützt wird von dem Götzendienst. Für wahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. Ich habe es vorher verkehrt gesagt. 1000 Frauen. Und das ist eigentlich pervers, kann man sagen, oder? Das ist ja ein Götzendienst. Nur schon das eigentlich. Seine Frauen neigten sein Herz und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und das ist jetzt wirklich, wie soll ich sagen, jetzt das falsche Verhalten, also eigentlich wie so ein bisschen der Vorläufer. Und dann kommt gerade im Vers 5 eigentlich das Schlimme, was dann draus gelaufen ist. Nämlich da heisst es, und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Müssen wir schauen, was da steht. Er ist denen nachgefolgt. Ich meine, das eine wäre ja passive Verehrung. Man lässt es zu, man sieht es und lässt es einfach stehen. Oder sogar, man geht vielleicht einmal irgendwie ein bisschen dazu. Aber er ist nachgefolgt. Ich meine, wir folgen Jesus nach. Er ist denen Scheusal nachgefolgt. Und weiter heisst es, damals baute Salomo Höhenheiligtümer für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Und jetzt müssen wir wissen, dass beiden Götzen, der Chemosh und Moloch, denen hat man Kinder geopfert. Totsmal. Und der Salomo baut denen einen Opferaltar. Also, das ist wirklich unglaublich, wie tief der Salomo gefallen ist. Wenn man dem am Anfang, was im Dienst gesagt hat, so etwas zu machen, der hätte gesagt, also sicher nicht, geht's noch, machen wir nie. Und am Schluss hat er es gut gefunden. Sonst hätte er es nicht gemacht. Aber man sieht die Entwicklung, die dort passiert ist, und das ist nicht gerade auf einmal gekommen, sondern das ist Schritt für Schritt. Immer eine mehr, nochmal eine mehr, nochmal eine mehr. Und irgendwann ist es ein Punkt, wo er es gut gefunden hat. Das ist happig. Man glaubt es kaum. Der Mann, der so weise war, ist so rausgekommen. Und das hat Gott zornig gemacht und traurig. Und er hat das Salomo gestraft. Ich finde eigentlich noch relativ human. Also, jetzt also ihn selber, während seinem Leben. Es sind drei Sachen gewesen. Das eine war, Salomo hat zwei ausländische Finden bekommen. Der Hadad von Edom und der Reson von Damaskus, Syrien, im Norden. Das sind einfach die haben rebelliert, haben gegen ihn rebelliert. Und der Jerobeam ist aus dem Inland gefunden worden. Aus dem Inland. Und der Jerobeam ist dann auch geflüchtet, zu Zippen Salomo auf Ägypten. Und nachdem er gestorben ist, ist er dann zurückgekommen. Und hat dann die 10 Ortsstämme, die abgefallen sind, vom Süden her übernommen als König. Dann die zweite Strafe war die, dass eben die Verheißung nicht eingetreten ist. Das lange Leben hat er nicht bekommen. Klar, eben, 60 ist immerhin. Aber ein langes Leben wäre schon ein bisschen mehr gewesen. Und die dritte Strafe war, dass nach dem Tod sein Reich eben zerfällt in zwei Teile. Dass nur ein Stamm, beziehungsweise zwei, Juda und Benjamin, sind aber nachher wie verschmolzen. Darum hat man oft redet man nur von einem Stamm. Dass eigentlich nur ein Stamm in seiner Familie bleibt. In der Königsdynastie, wo dann sein Sohn Rehabeam weitergeführt hat. Und 10 Stämme vom Norden abfallen. Und warum dann erst nach seinem Tod? Ich meine, er hat ja da vergiegt. Ich kann seinem Vater mal Danke sagen. Es heisst, um deines Vaters David willen, passiert erst nach dem Tod. Und das ist gewaltig, was Eltern können für Auswirkungen haben auf ihre Kinder. Jetzt ein Positiver, klar ein Negativer, aber jetzt ist ein positives Beispiel. Und Israel hat die Schwäche von dieser Trennung nie mehr überwunden. Israel hat nie mehr die Stärke bekommen, die sie zur Zeit von David und Salomo hatten. Also wir sehen mal da, der Salomo hat eine unerhört gute Ausgangslage gehabt, hat mit Gott gelebt, hat riesige Weisheit geschenkt bekommen. Er hat Wohlstand genossen, hat Frieden gehabt und hat so gut angefangen, aber ist nicht dabei geblieben. Ein guter Start garantiert noch kein gutes Ende. Wenn er nur das praktiziert hat, was er selber geschrieben hat. Das ist echt krass. Er hat ja das Leben geprüft, im Prediger, Buch Prediger, hat das Leben geprüft auf Herz und Nieren. Und zu dem Schluss ist er gekommen und hat es aber selber doch nicht gemacht. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören, eben von seiner Prüfung. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Und obwohl er das gewusst hat, hat er es nicht gemacht. Er hat angefangen, die Ordnungen von Gott zu übertreten. Zuerst nur ein bisschen. Und dann, wie ich es vorher gesagt habe, immer mehr. Ein Schritt hat der andere gegeben. Und die ganze Weisheit hat nicht mehr genützt. Weil er sie nicht angewendet hat auf alle Bereiche von seinem Leben. Was können wir jetzt lernen vom Salomo? Ich denke, erstens mal können wir lernen, es langt nicht gut anzufangen. Wir müssen Gott treu bleiben. Das ist ganz entscheidend. Und wir müssen selber auch immer wieder fragen, wo stehe ich? Wo stehe ich? Ist zwischen mir und Jesus, hat es da eine Distanz, auch wenn sie nur klein ist? Ist da eine? Und es wird kaum eine geben von uns, inklusive jeder Pastor, der ständig das ganze Leben ohne Distanz zu Jesus kann sein. Es wird Distanz geben. Die Frage ist einfach, sehen wir sie und geben wir Gegensteuer? Also, wo stehst du? Distanzmässig. Ich denke, das ist eine gute Frage. Immer wieder. Und das Zweite, es lange nicht, Gottes Wort nur zu kennen. Oder daran zu glauben. Wir müssen es befolgen. Wir müssen es in unsere täglichen Entscheidungen anwenden. Und der Salomo, der war ja so weise gewesen. Und ich glaube, er hat sich ein bisschen überschätzt. Das kann gut sein, oder? Und auch wir haben Schwachstellen. Und das ist ein dritter Punkt. Auch wir sind in Gefahr, uns selber zu überschätzen. Und der Widersacher, unser Feind, der greift uns ja dort an, wo wir schwach sind. Unsere Schwachstellen. Und da sollte man besonders auf der Hut sein. Weil eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Dann reißt sie. Und auch dort ist die Frage, wo ist deine Schwachstelle? Wo ist unsere Schwachstelle? Ich denke, das ist gut, wenn man das ein bisschen im Blick hat und probiert, auch die zu stärken. Vielleicht mal dort aneinander zu gehen. Das sollen wir ernst nehmen und nicht das Gefühl, oh ja, wir haben es im Griff. Das sagt der Paulus im 1. Korinther 10, Vers 12, daher, wer zu stehen meint, wer meint, hey, ich habe es im Griff, der sehe zu, dass er nicht falle. Während der Salomo durch Prachtbaute berühmt worden ist und Menschen aus aller Welt angezogen hat, hat er sich von seinem eigenen Volk immer mehr entfremdet. Und hat irgendwie die Last, die sie getragen haben, hat er entweder nicht gesehen oder nicht wollen sehen oder es war ihm gleich gewesen. Und das ist auch wieder etwas, was wir uns probieren bewusst zu sein, dass auch wir uns nicht Lündler von Gott wie wegbringen oder abheben durch Wohlstand zum Beispiel oder durch Statussymbol oder durch Arbeit oder irgendetwas, sondern dass wir irgendwie die Realitäten, die in Gottes Augen da sind, dass wir die durch seine Augen noch sehen und nicht irgendwie plötzlich so anfangen, uns ein bisschen wegentwickeln. Weil wenn wir uns von Menschen oder auch von Gott wegentwickeln, wie der Salomo, dann wissen wir vielleicht schon eigentlich noch, was richtig und falsch ist, aber wir tun es am Anfang wie nicht mehr. Wir wissen es zwar, aber wir merken es nicht. Wir wissen theoretisch, was richtig ist, aber wir merken wie nicht mehr, dass etwas nicht mehr zusammenpasst. Und dass wir auf dem falschen Weg sind. Später kann es sein, dass man es dann schon mal realisiert. Oh, das ist etwas nicht mehr wie voran. Man merkt den Unterschied nachher, wenn es eine grosse Distanz geht, aber dann ist es einem meistens dann egal. Weil man dann so weit weg ist. Und das ist jetzt extrem, was ich jetzt sage, das ist ein Extremfall. Also ich kenne diverse Leute, leider, die so vom Glauben weggekommen sind. Am Anfang hat es ein Problem gegeben, Distanzen, und sie haben es irgendwie nicht wahrgenommen. Und später, wo es so gross war, ist es dann gleich gewesen. Sie hat gar nicht willen, den Glauben leben. Beim Salomo hat es so weit geführt, dass er so Scheusale dann Opferstätte eingerichtet hat. Und wenn wir auch irgendwelche Scheusale Opferstätte eingerichtet haben, dann sollten wir unbedingt das ändern. Man kann auch sogar seinen eigenen Körper als so eine Opferstätte brauchen für Scheusale. Ich sage jetzt einfach die Bildsprache reden. Und wenn das passiert, dann haben wir die Möglichkeit zum Umkehren. Wir können das machen und Jesus wird uns vergeben und uns etwas viel Besseres schenken. Nämlich einen Frieden und seine Fülle. Amen.